Vielen, vielen Dank, liebe Musiker, lieber Thomas, liebe Techniker, liebe Gottesdienstbesucher, für das Bilden der geistlichen Gemeinschaft hier. Vielen Dank für diesen wunderbaren Gottesdienstanfang. Ich darf euch ganz lieb noch von Judith grüßen, die wäre sehr gern heute hier, liegt aber leider krank im Bett ohne Stimme. Wir haben uns da ganz gut abgewechselt die letzten Wochen, aber ihr geht's hoffentlich schon bald besser. Ich darf heute weiter über den Epheserbrief predigen. Wir sind ja gerade in einer Predigtreihe, die jetzt unterbrochen war von Ostern. Und wir erinnern uns, ja, der Epheserbrief, ein Brief, den Paulus geschrieben hat an eine ja relativ frische, groß gewordene, aber auch noch wachsende Gemeinde. Und wo er ihnen schreibt, wie ist das eigentlich so mit dem Christsein? Wie ist das eigentlich so mit dem Glauben? Was muss man darüber so wissen? Und heute fangen wir an mit dem Kapitel 6, das letzte Kapitel dieses Briefes. Es geht jetzt heute noch einmal um den Abschnitt Verse 10 bis 17 und dann nochmal um den Briefschluss. Aber wir beschäftigen uns mit dem Text in den Versen 10 bis 17. Und da ich alles jetzt 7-mal wiederholen werde in meiner Predigt, lass uns schnell anfangen, sonst dauert das Ganze ganz lang. Also in Epheser Kapitel 6, die Verse 10 bis 17 steht: Zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest. Umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit, angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit, beschuht an den Füßen, bereit für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Und nehmt den Helm des Heils oder der Rettung und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Ein spannender Text. Und zuerst fällt dieses Wort zuletzt auf. Paulus beginnt dieses Kapitel 6 mit einer Belehrung über das richtige Verhalten von Kindern und Eltern, von Sklaven und Sklavenhaltern. Und so eine Belehrung über richtiges Verhalten in der Bibel, das nennt man Parenese. Ja, das ist so der theologische Fachbegriff. Und der Epheserbrief ist voll. Also der hat sehr viele dieser Teile, die uns sagen wollen, wie es gut wäre zu leben, wie es sinnvoll ist zu leben. Und jetzt, nachdem er schon sehr viel dazu gesagt hat, möchte er einen Teil nochmal ganz besonders hervorheben. Er ist ja wirklich viele Sachen durchgegangen. Ja, jetzt gerade noch so die Regeln, wie Sklaven mit ihren Herren unterwegs sein sollen, Kinder mit ihren Eltern. Aber jetzt, zuletzt, das will er nochmal hervorheben. Und dann folgt, seid stark in dem Herrn. Seid stark in der Macht seiner Stärke. Und bei diesem Satz klingt nochmal das erste Kapitel des Epheserbriefs an. Paulus wünscht der Gemeinde, dass sie die Fülle des Glaubens, die Fülle der Herrlichkeit und des Wirkens des Heiligen Geistes, des Glaubens, was wir wirklich erleben können im Glauben, das wünscht er ihnen, dass sie das erleben. Und vielleicht erinnert ihr euch, er spricht auch vom Heiligen Geist, der diese Fülle und diesen Glauben in uns versiegelt, wie in einem Zipbeutel. Streukäse. Vielleicht erinnert ihr euch. Er greift hier diese Fülle noch einmal auf und sagt, das Wichtigste, was ich jetzt nochmal betonen will, ist, seid stark in Jesus Christus. Vertraut nur auf seine Macht. Und damit will er ganz klar machen, auf wen diese Christen der Gemeinde ihr Vertrauen setzen sollen. Auf die Macht Jesu Christus. Und das macht er ganz bewusst in der Abgrenzung zu allem anderen, was es da draußen an Dingen gibt, auf die man sein Vertrauen werfen könnte. Vielleicht auf die Sterne, auf Sternzeichen, auf okkulte Heilpraktiken, auf damals in der Bibel sicherlich Geisterglauben oder Geisterheiler oder irgendwelche anderen Religionen auch. Und er sagt, nein, alles das weg damit und baut einfach nur auf Jesus Christus, auf diese gute Macht. Und wir sollen nicht nur auf seine Stärke vertrauen und auf seine Macht, sondern Paulus geht jetzt noch so einen Schritt krasser. Er sagt, wir sollen sogar eine Waffenrüstung anlegen von Gott. Und auf einmal finden wir im Epheserbrief eine sehr militärische, gewalttätige Sprache. Also warum geht es denn hier auf einmal so um Macht, um Stärke, um Waffen, um Rüstungen? Und die Antwort kommt prompt. Paulus zeigt der Gemeinde auf, dass sie sich in einer Art Kampf befinden. Darum geht's ihm hier. Und zwar ein Kampf, der geführt wird gegen die listigen Pläne des Teufels. Und Paulus betont noch einmal, ja, es geht hier nicht um einen Kampf, den wir kämpfen gegen Blut und Fleisch. Es geht hier nicht um etwas, das wir anfassen können. Es geht hier nicht um etwas, das aus uns Menschen sozusagen selbst entsteht, so wie das sonst mit dem Bösen in der Bibel oft ist, das Böse, das in unseren eigenen Herzen ist, sondern nein, er sagt ganz genau, dass es um etwas geht, was auch außerhalb von uns selbst ist. Es geht um einen übernatürlichen Kampf. Davon geht Paulus hier aus. Und jetzt könnte man als moderner, vernunftbegabter Mensch sagen, Moment mal, ja, also wenn ich so da draußen in die Welt gucke, das gibt es doch gar nicht. Ja, also das kann man weder sehen noch beweisen, also das glaube ich nicht. Ja, und dann ein lang erfahrener Christ würde man dann vielleicht direkt, würde der antworten, ah, Moment, aber es gibt mehr, als das Auge sieht. Und mehr als das, was der Mensch mit seinem Verstand und der Vernunft erfassen kann. Und ich habe das selbst erlebt. Es ist mir doch klar, dass es so etwas Übernatürliches gibt. Denn ich spüre Gott doch. Ich erlebe Gott doch in meinem Glauben. Und das Spannende ist, beide Seiten, da ist was dran. Und wahrscheinlich oder hoffentlich reden die miteinander und lernen voneinander, von beiden Seiten etwas mitzunehmen. Denn Gott hat uns ja so geschaffen, mit Vernunft, mit Verstand. Er hat uns als sein Ebenbild geschaffen. Also sollten wir Vernunft und Verstand auch auf die Welt und unseren Glauben anwenden. Aber er hat uns eben auch im Glauben eine Offenbarung geschenkt, die das, was in dieser Welt ist, übersteigt. Die das, was wir mit Vernunft begreifen können, übersteigt. Und was gerade uns im Glauben erlaubt, uns einen Vorwand gegenüber menschlicher Vernunft zu erlauben. In beiden Ansichten finden wir Wahrheit. Aber es ist schon ein spannungsreiches Thema, wie das ist mit so geistlichen Mächten da draußen. Und es wird noch spannender, denn es ist zusätzlich auch so, dass die Bibel, wenn es um den Teufel geht, ganz verschiedene Begrifflichkeiten kennt. Und auch Christen unter sich nicht ganz einig sind, was ist denn damit eigentlich gemeint? Mal ist der Teufel ein Engel aus Gottes Hofstaat, der Gott gleich sein will und sich über ihn lustig macht und dann wie der Mensch auch irgendwie Teil der gefallenen Schöpfung ist und dann als Widersacher Gottes auftritt. Im Buch Hiob wird er als ein provozierendes Gegenüber von Gott dargestellt, mit dem Gott sich ja fast sogar auf eine Art Wette einlässt. Häufig finden wir dieses Wort in der Bibel Satan, mit dem er bezeichnet wird. Und das bedeutet im Alten Testament aus der Rechtssprache stammend einfach erstmal nur der Ankläger. Der Ankläger. Und bekommt dann aber auch immer mehr so die Bedeutung des Widersachers oder des Versuchers. Im Neuen Testament sehen wir ihn dann auch genau in dieser Funktion. Da begegnet Jesus in der Wüste diesem Satan und Jesus wird versucht und widersteht dieser Versuchung. Mal wird er als Herrscher über die Welt dargestellt, mal wird er als Herrscher über Geister und Dämonen bezeichnet. Er wird auch Verwirrer oder Lügner genannt. Und man denkt auch häufig an die Schlange, die im Schöpfungsbericht auftritt und dem Menschen erlaubt, egoistisch zu sein und gegen Gott zu handeln, den Menschen verführt. Dabei kommt im Schöpfungsbericht mit der Schlange verbunden der Begriff Teufel gar nicht vor. Also auch unter uns gibt es verschiedene Begrifflichkeiten davon. Und das passt ja vielleicht auch dazu, dass es sich nicht ganz genau zu erkennen gibt. Aber es gibt zwei Grundsätze, die wir aus der Bibel ganz genau lernen können zu diesem Thema, wenn es um den Teufel, wenn es um böse Mächte geht. Das erste ist, die Bibel redet immer viel mehr von der Liebe Gottes, von der Güte Gottes, von der Heiligkeit, von dem Schönen dieser Welt, von der Rettung in Jesus Christus und dem Guten, was Jesus für uns Menschen eigentlich macht. Und das ist ein guter Grundsatz. Das heißt, wir sollten uns so viele Gedanken wie nötig über diese böse Macht, über den Teufel machen, dass wir Bescheid wissen und weise sind, aber eben auch so wenig wie möglich. Denn viel Platz in unseren Herzen oder Gedanken hat das Böse gar nicht verdient, auch sich darüber Gedanken zu machen nicht. Und das Zweite ist, wenn wir in die Bibel gucken, dann spricht sie ganz grundlegend immer die gleiche Thematik an. Immer wenn es um dieses Thema geht, ist die Rede von einer Gott entgegengesetzten, also lebensfeindlichen, bösen Kraft. Ob die jetzt personifiziert ist oder irgendeine andere Form hat, hat sie ja oft. Es geht aber um eine böse Kraft, die da ist und die dem lebensschaffenden Wirken Gottes entgegengesetzt ist. Und dadurch ist das Böse gekennzeichnet. Es ist gegen das Leben. Das hatten wir auch im Epheserbrief ja schon, dass das, was Tod schafft, das Böse ist. Und das, was gut ist, das Leben schaffen ist. Das, was Licht ist, schafft Leben. Das, was Tod schafft, ist die Finsternis. Und Paulus sagt uns also, nein, es ist so, es gibt diese böse Macht in der Welt und wir Menschen sind auch irgendwie beeinflusst davon. Und ich bin ganz ehrlich mit euch, ich finde das gar nicht so leicht, auch theologisch in meinem Glauben damit umzugehen, was heißt das denn? Was ist denn das mit diesem Bösen? Warum schafft denn Gott, denn er durch ihn ist ja alles geschaffen, so lesen wir es in der Bibel, warum schafft er denn etwas Böses, das ihm entgegengesetzt ist? Ja, also auch die Frage, woher das Böse eigentlich kommt, wenn es nicht menschengemacht ist, ist eine schwere Frage, die ist wirklich nicht leicht, ist auch vielleicht eines der Geheimnisse, das wir im Glauben nie lösen werden. Aber ich denke, es liegt Weisheit darin, wenn Paulus sagt, das ist aber so. Da gibt es eben so eine böse Macht und wir sind auch davon irgendwie, ja, betrifft die uns. Wichtig dabei ist aber, dass die Bibel und das Paulus, dass sie nie davon ausgehen, dass es da draußen und in uns irgendwie einen gleichwertigen und fairen Kampf gibt zwischen Gut und Böse. Nein, sondern Gott ist immer der Sieger. Das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt keine Chance für das Böse gegenüber Gott und seiner Heiligkeit zu bestehen. Da, wo Gott, da, wo Jesus, der Heilige Geist hineinkommt, muss das Böse fliehen. Und wichtig ist es auch, dass wir vor diesem Bösen keine Angst haben. Es ist kein Grund, Angst vor diesem Bösen zu haben. Ich würde auch sagen, wie erfährt man denn dieses Böse da draußen? Ich persönlich erfahre das zum Beispiel, wenn man spricht dann christlich so von Anfechtung. Ja? Ich merke das in Predigtvorbereitung. Da kommen dann auf einmal so Gedanken über mich selbst, dass ich zweifle an mir, dass ich mich selbst abwerte, dass ich mich frage, wer bin ich überhaupt, um hier zu stehen und euch irgendwas über Gott zu erzählen. Und oft nach den Predigten denke ich dann doch, okay, aber Gott hat's benutzt. Ja, vielleicht liegt's auch gar nicht an mir. Ja, aber so Gedanken, die kommen dann einfach, ob jetzt von der Macht von draußen oder aus meinem Herzen, aber die sind da. Also ich muss mich mit diesem beschäftigen, was da ist. Ja, da ist irgendwie was. Aber keine Angst davor haben, weil die ist nicht so kräftig. Jesus ist auch sowieso stärker. Also Angst nicht, aber vielleicht nervt's einen. Ja. Also mich nervt das dann. Ich so denke, ja, ich dachte eigentlich bin ich weiter. Eigentlich habe ich so diese Lügen über mich selbst schon abgetan. Aber manchmal kommt das dann eben doch wieder. Die Frage ist also, wo kommt dieses Böse eigentlich her? Und häufig entsteht das Unrecht oder das Übel in dieser Welt eben aus uns Menschen. Und wenn wir davon ausgehen, dass Gott schon überall auf der Welt ist, dann gibt es einen Ort, wo Gott gesagt hat, den Ort, den nehme ich nicht von mir aus ein, sondern den lasse ich frei. Und das sind die Herzen der Menschen. Da hat er gesagt, die Menschen müssen selbst entscheiden, ob ich da rein darf oder nicht. Und deswegen sind die Herzen der Menschen eben oft auch der Ort, wo böse Gedanken entstehen, böse Taten entstehen, wo aus Gier gehandelt wird. Die Bibel erzählt auch weiterhin, dass wir auch in dieser Welt, dass es einfach noch so ist, dass wir Leid erleben hier und dass die Welt auch erst perfekt vollendet und erneuert wird, wenn Jesus wiederkommt auf die Erde. Und das heißt, Paulus möchte jetzt hier im Epheser die Christen als die Kraft, die Macht des Guten in der Welt sehen, die aktiv gegen das Böse einsteht, die aktiv das Licht in die Welt mit hineinträgt, daran mitarbeitet, dass das Böse, auch das noch in den Herzen der Menschen ist, keinen fruchtbaren Boden findet, sondern dass die lebensschaffende Kraft Gottes da hineinkommt. Und dafür gibt er den Christen eben eine Rüstung mit auf den Weg. Und diese Rüstung, die besteht jetzt nicht aus zerstörerischen Waffen aus Metall, sondern aus lebensfördernden Eigenschaften und Tugenden im Glauben. Und jede Eigenschaft hat ihren Zweck. Und bezeichnet gleichzeitig, wenn wir darüber nachdenken, gegen was diese Eigenschaft steht, das Böse, gegen das es sich gilt, in dieser Welt zu wenden. Und diese Rüstung will ich einmal jetzt ganz konkret mit euch durchgehen. Wir haben eine wunderbare Grafik vorbereitet dafür. Erstmal dunkel. Und da sehen wir schon den klassischen Römer. Wahrscheinlich war der behaarter oben am Kopf. Aber so, wir sehen hier, er trägt eine Tunika, er trägt einen Gürtel. Als erstes sagt Paulus, umgürtet euch mit der Wahrheit. Gürtel der Wahrheit. Wir sollen uns jeden Tag in Wahrheit kleiden. Wenn wir überlegen, wogegen steht die Wahrheit? Wahrheit steht gegen die Lüge. Lüge zerstört Beziehungen, indem sie das Vertrauen von Menschen zueinander zerbricht. Und ohne Vertrauen kann keine Beziehung möglich sein. Die Wahrheit hingegen, die baut Vertrauen auf. Sie zeigt, dass wir uns auf das Wort eines Menschen verlassen können und lässt uns einander besser verstehen und näher kennenlernen, wie wir wirklich sind. Die Wahrheit ist nicht immer einfach zu sagen, doch die Bibel sagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Die Lüge hingegen nimmt gefangen. Denn sobald eine Lüge ausgesprochen ist, muss man davor Angst haben, dass sie auffliegt, dass das böse Handeln ans Licht kommt. Und damit sie nicht auffliegt, muss man sich immer wieder neue Geschichten und neue Halbwahrheiten oder Lügen ausdenken, um dieses Gebilde aufrechtzuerhalten. Das ist anstrengend und schwierig. Und die Wahrheit hingegen braucht diesen Käfig an Erfindungen nicht. Die Wahrheit steht für sich selbst. Gürtet euch in Wahrheit. Das zweite ist, zieht den Panzer der Gerechtigkeit an. Gerechtigkeit steht gegen das Unrecht. Gerechtigkeit heißt vor Gott, und es ist relativ schwer, das jetzt in einem kurzen Satz zu definieren, aber ich versuch's mal so. Gerechtigkeit heißt für Gott, dass die Welt und alles in ihr gemäß der von ihm beigemessenen Idee behandelt wird. Also wenn Gott die Welt geschaffen hat, wunderschön und wunderbar, damit der Mensch in ihr gut leben kann und verantwortlich mit dieser Schöpfung umgeht, dann heißt Ausbeutung und Verschmutzung dieser Welt Unrecht. Wenn der Mensch von Gott als geliebtes, wertvolles Kind geschaffen ist und das die Idee hinter dem Menschen ist, dann heißt es, wenn wir Menschen abwerten, Unrecht, wenn wir das selber machen oder mit anderen. Ungerechtigkeit behandelt also die Welt und die Menschen gegensätzlich dazu, wie es sein sollte, wie der Gedanke hinter diesen Geschöpfen ist. Ungerechtigkeit verletzt das Gegenüber, weil sie ihm entgegen des eigenen So-Seins, des Beschaffenseins von Gott, Gewalt antut. Das ist ganz einfach als Beispiel, wenn ich ein neues, teures, wunderbares Messer aus der Solinger Messerschmiede habe, also wirklich was ganz Edles, ganz frisch, und es benutze, um den Schimmel in meinen Badezimmerfugen auszukratzen, das könnte man schon als Unrecht bezeichnen. Es wird diesem wunderbaren Handwerkstück einfach nicht gerecht. Es tut dem Gewalt an, es macht es regelrecht kaputt. Aber wenn ich dieses wunderbare Werkzeug stattdessen dafür gebrauche, um Tomaten in der Küche zu schneiden, dann entsteht Freude, dann wird es seinem Sinn, seiner Idee nach verwendet. Ja, und das ist ein einfacher Vergleich, aber ich denke, so geht das auch mit Menschen. Gott hat uns wunderbar geschaffen, wunderbar berufen. Und wenn du entgegen dieser Beschaffenseins, dieser Berufung handelst oder lebst, dann ist das eben, dann macht das kaputt. Aber wenn du hingegen in diese Berufung und in dein Beschaffensein hineingeführt wirst und wertgeschätzt wird, da entsteht Freude, das schafft Leben. Und mit dieser Gerechtigkeit, mit diesem Verhalten sollen wir unterwegs sein. Im Alltag ist es so oft, dass wir, glaube ich, hinter diesem Gedanken, wie Gott uns gemacht hat, als Menschen zurückbleiben. Und wenn wir Menschen sind, die da, wo sie hingehen, aufwerten und diesen Gedanken hervorheben, das ist, glaube ich, unglaublich viel wert. Das Dritte. Beschut eure Füße mit der Bereitschaft zum Evangelium des Friedens. Wir merken ja schon, es ist nicht eine gewöhnliche Waffenrüstung, die für Krieg oder Verteidigung gedacht ist, sondern es geht um Frieden. Es geht um das Evangelium Gottes. Gegen den Frieden steht der Kampf, steht Streit. Gekämpft und gestritten wird genug in der Welt. Die Folgen davon sind Hass, Zerstörung, Leid und Tod. Wer aber hingegen Frieden an den Füßen hat, das ist ja das Bild hier, der wird da, wo er hingeht, sich dafür einsetzen, dass mehr Frieden entsteht, dass der Kampf aufhört und dass zwischen Menschen Versöhnung möglich wird. Nicht nur zwischen Menschen, sondern auch zwischen Gott und Menschen. Es geht auch davon, ja von der Versöhnung zwischen Mensch und Gott zu erzählen, von der Nachricht des Friedens, das auch der Kampf, den wir Menschen manchmal innerlich gegen Gott führen, dass der niedergelegt, dass der aufgegeben werden darf und wir keine Angst davor haben müssen, zu Gott zu gehen, mit dem wir dann ja oft gekämpft haben. Denn er hat den Weg schon frei gemacht, hat die Folgen ausgelöscht, die dieser Kampf hat. Wir sollen Botschafter der Versöhnung sein an Christi Stadt. Wir sollen die Bereitschaft des Evangeliums, des Friedens mit uns an den Füßen tragen, wohin wir gehen. Das Vierte ist, ergreift den Schild des Glaubens. Und hier geht Paulus nochmal ganz bewusst auch auf die Angriffe der Macht des Bösen ein. Ja, dessen, was von außen vielleicht an mich herankommt und in mein Herz irgendwie Lügen reingibt darüber, wer ich bin, was ich mache oder was ich tun sollte oder mich versucht, falsch zu handeln. Heute Morgen, banales Beispiel, fahre ich von der Seemateistraße Richtung B1. Die Ampel ist grün und die ist 4 Minuten lang rot. Und die Straße ist frei. Und ich war echt versucht, aufs Gas zu drücken. Und stehe und komme an die Ampel an und links fährt ein Polizeiauto rum. Also, naja, man ist dann doch auch öfters versucht, ob es jetzt durch mich ist oder durch etwas, was von außen drankommt. Paulus sagt aber ganz bewusst, nehmt das Schild des Glaubens auf. Und wogegen ist der Glaube? Vielleicht mache ich es mir jetzt einfach, aber das Gegenteil von Glaube ist ja Unglauben. Und es ist wichtig, das hier so zu sehen, denn man könnte auch auf die Idee kommen, dass Zweifel ja das Gegenteil von Glauben wäre, aber das sehe ich nicht so. Zweifeln gehört zum Menschsein dazu, gehört zum Glauben dazu und es ist wichtig, dass Zweifel geäußert werden können, besprochen werden können. Und es gibt bestimmt auch eine Form an Zweifeln, die ungesund, die zu viel ist, aber darum geht es hier jetzt eben nicht. Sondern es geht tatsächlich um den Glauben als die rettende Kraft, als das, was ins menschliche Herz hineinkommt, und wirklich alles Böse rausschmeißen will, als die Kraft, die lebensschaffend im Herz drin ist und die da auch bleiben will und uns eben zum Guten zu bewegen, das Gott für diese Welt geplant hat. Um eben diese Eigenschaften in uns auch zu fördern, dass wir damit in die Welt hineingehen und selbst als Christen die Kraft des Guten in der Welt sind. Das Schild des Glaubens. Dieser Glaube, der wehrt eben ja auch genau diese Gedanken, die dann kommen, wenn ich Zweifel über mich selber habe, ab. Wenn ich denke, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht wertvoll genug, nicht geliebt genug, dann weiß ich im Glauben doch, vom Glauben her, nein, Gott sagt, und ich glaube ihm, dass er das sagt und dass es so ist, ich bin wertvoll, ich bin geliebtes Kind und er hat mich befähigt und berufen für den Ort, an dem ich hier bin. Dieser Glaube, der schützt vor diesen Lügen, die in unser Leben hineinkommen. Fünftens, und ich muss das unbedingt machen, behelmt euch. Das Mikro ist noch da, gut. Mit dem Helm des Heils oder der Rettung, wie man es jetzt hier auch sagen kann. Und ich sag euch, wenn man diesen Helm aufhat, man spürt den. Man merkt, dass der da ist. Der ist wirklich schwer, der hat auch so ein paar Spitzen. Und Paulus möchte, dass wir so eben an unsere Rettung denken, an die Hoffnung denken. Das Gegenteil von Heil oder Rettung wäre Verlorenheit, Not oder Unheil. Und als Christen wissen wir eben schon, diese Dinge, die stehen für uns nicht noch aus, sondern wir wissen, wir haben das Heil schon dabei. Wir haben die Rettung schon dabei und auch die Hoffnung eben auf diesen Jesus, der die Rettung und das Heil schon gebracht hat. Ich nehme ihn wieder ab, ich kann nämlich meinen Kopf nicht bewegen. Aber genauso wie so ein Helm drückt, wenn man ihn aufhat, sollen wir daran denken. Ja? Mit dieser Hoffnung sind wir unterwegs. Und diese Hoffnung vertreten wir in der Welt, dass es eben nicht so ist, dass Verlorenheit da ist, dass alles nur Unheil, dass alles nur Leid, dass alles nur Schaden ist. Nein, sondern, dass das Heil und die Rettung und das gute Leben in Jesus doch auch schon angebrochen ist. Und für diese Hoffnung treten wir ein. Und so wie man diesen Helm immer spürt, wenn man den aufhat, so sollen wir den morgens aufsetzen und für diese Hoffnung unterwegs sein. Und letztlich das Schwert. Die tatsächliche Waffe der Rüstung, die hauptsächlich ja auch genutzt wird, um eben auch Angriffe abzuwehren, aber auch den Schaden eben wieder auszuteilen. Aber ist genau in diesem Bild das hier nicht. Nicht eine Waffe, die Schaden anrichtet. Und insofern könnte man auch sagen, gar keine Waffe, sondern ein Werkzeug. Denn das Schwert ist das Schwert des Geistes Gottes, des Geistes, des Wortes Gottes. Und hier geht Paulus von einer etwas sehr engen Betrachtung verschiedener so Eigenschaften, die einen einzelnen Wirkungsgrad haben, nochmal auf eine große Ebene und sagt, hier geht es doch jetzt nochmal um das große Ganze. Denn der Heilige Geist, der Geist des Wortes Gottes, der steht gleichbedeutend eben für die lebensschaffende Liebe und den Liebenswillen Gottes in dieser Welt. Und was steht ihnen entgegen? Die Macht, zerstörerische Macht des Bösen, ob es aus den eigenen Herzen geboren ist oder ob sie von außen an uns herandringt. Und er sagt, nehmt dieses Schwert auf. Nehmt dieses Werkzeug auf. Und geht damit in die Welt hinaus, wo die Macht des Bösen vielleicht noch ist. Paulus möchte uns als Truppe Gottes sehen, die nicht mit Waffen in der Hand, sondern mit Werkzeugen in diese Welt hinausgeht, das Böse vertreibt und das Gute aufbaut. Selbst die Kraft des Guten in dieser Welt ist. Jeden Tag sollen wir diese Rüstung anziehen und zur Kraft des Guten in der Welt werden. Und ich kenne mich selbst ja auch. Ich bin nicht perfekt. Ich bin nicht jeden Tag die Kraft des Guten in der Welt. Und der Gedanke zählt. Und dafür ist doch Jesus auch immer noch da. Und im Gebet jetzt vorher hat Fried den Gedanken ins Gebet mal eingebracht. Ich fand den so gut. Zurück nochmal zum Vers 10 zu gehen. Denn diesen Kampf, den führen wir nicht alleine. Wenn wir diese Rüstung anziehen, sind wir nicht alleine. Sondern im Vers 10 sehen wir nochmal, in wem liegt unsere Kraft? Mit wem sind wir unterwegs? Wo ist unsere Stärke? Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Nicht aus uns selbst heraus, nicht alleine führen wir da draußen den Kampf für das Gute, sondern eben mit Jesus an unserer Seite, mit dem stärksten Verbündeten, den es überhaupt gibt. Also lasst uns jeden Tag diese Rüstung anziehen. Umgürtet mit Wahrheit gegen die Lüge, gerüstet in Gerechtigkeit gegen das Unrecht, mit Frieden an den Füßen, dass wir den Kampf beenden, wo wir hingehen und Versöhnung schaffen, mit dem Glauben in der Hand, dass wir bewahrt sind vor dem Unglauben und vor dem, was uns Lügen über uns selbst erzählt, mit der Hoffnung und der Gewissheit des Heils, des Guten in der Welt und der Rettung. Und nicht mit einer Waffe der Zerstörung, sondern mit einem lebensschaffenden Werkzeug des liebenden Gottes. Lasst uns jeden Tag für das Gute in dieser Welt kämpfen. Amen.